Sicherlich habt auch ihr im Eingang eures E-Mail-Postfaches in den letzten Wochen haufenweise Nachrichten erhalten aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes, das vorgestern in Kraft getreten ist. Dabei sollen vor allem die Rechte der Urheber und der rechtmäßigen Besitzer von besonders personenbezogenen Daten ausgeweitet werden. Und das macht für Unternehmen, aber auch für uns, die wir einen Gebetsbrief per Newsletter verschicken, zunächst einmal einen Haufen Arbeit, weil man da alle möglichen Einverständniserklärungen wieder einholen muss. Aber wir verstehen natürlich, der Schutz der Daten und des Urheberrechts ist etwas Gutes, sofern es auch tatsächlich in sinnvoller Weise durchgesetzt wird. Bei all dem Trubel wird ein Urheberrecht viel zu sehr missachtet. Doch auf dieses Urheberrecht macht kein neues europäisches Datenschutzgesetz aufmerksam, sondern das erste Kapitel der Bibel. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Wir kommen heute in unserer Serie, in unserer Reihe durch das erste Buch Mose zum sechsten Schöpfungstag. Es ist die längste Beschreibung eines Schöpfungstages und es werden hier zwei unterschiedliche Schöpfungen an diesem einen Tag beschrieben. Zum einen die Landtiere und dann die Schöpfung des Menschen. Und ich lese einmal den kompletten sechsten Tag. Hier lesen wir in 1. Mose Kapitel 1, die Verse 24 bis 31. So heißt es in Gottes Wort. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art. Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Wem gehören denn sowohl die Landtiere als auch die Menschen? Wer hat das Urheberrecht auf Tier und Mensch? Ein alter Pastor aus einer schon vergangenen Zeit, er berichtete einmal von einem kleinen Jungen. Und dieser Junge, er quälte eine Katze. Und die Schwester von diesem Jungen, sie rief mit tränenden Augen, hey, ärgere sie nicht, das ist Gottes Kätzchen. Und ganz erstaunt ließ der Junge die Katze frei und dachte über die Worte der Schwester nach. Und am nächsten Tag begegnete der Bruder auf seinem Schulweg einem Schulkameraden. Und der war gerade dabei, einen streunenden Hund zu schlagen. Und da rief dieser Junge in voller Überzeugung aus, hör auf damit, das ist Gottes Schöpfung. Der Kamerad war ganz beschämt und er wollte sich rechtfertigen, weil doch der Hund sein Schulbrot geschnappt hatte. Doch ein armer Trinker, am Straßenrand, er beobachtete die Szene, erhob sich und sagte, auch ich bin Gottes Schöpfung. Und er ging nach Hause zu seinem Vater. Dieses Urheberrecht Gottes ist eine wichtige und eine lehrreiche Wahrheit. Denn Gott hat alles in Weisheit und zu einem Zweck geschaffen. Nun muss ich zugeben, dass ich mich in der Vorbereitung auf diese Predigt sehr schwer getan habe. Denn es gibt so viele Details und so viele Besonderheiten an diesem einen Tag, dass es mir unmöglich erschien, es alles tatsächlich sinnvoll in eine Predigt zu setzen. Und ich habe mir lange darüber nachgedacht, was werde ich ansprechen und was nicht. Letzten Endes habe ich mich entschlossen, diesen einen Tag in mehreren Predigten aufzuteilen und so viele Dinge, die tatsächlich von besonderer Bedeutung sind, auch den entsprechenden Zeit und den entsprechenden Raum zu widmen. Vor allem, was dann die Schöpfung des Menschen angeht, da können wir nicht einfach so über so einige Besonderheiten und Details hinweggehen. Damit wir also aber nicht auch die Urheberschaft Gottes über die Landtiere missachten oder das einfach so schnell übergehen, wollen wir heute die Schöpfung der Landtiere betrachten. Und nächste Woche, so Gott will, schauen wir, was tatsächlich so besonders am Menschen ist. Doch heute schauen wir uns einmal an, welche Tiere Gott am sechsten Tag geschaffen hat. Und so ist mein erster Punkt, das Leben der Landtiere. Das Leben der Landtiere. Ich lese noch einmal Verse 24 und 25. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art. Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Zunächst erfahren wir hier, dass Gott in der Schöpfung der Landtiere nicht allein sein Wort gebraucht, sondern die Erde, die er am dritten Tag geschaffen hat, als Element mitgebraucht. Die Tiere der Erde haben also eine direkte Verbindung mit der Erde oder dem Land. Ja, hier heißt es, die Erde bringe lebende Wesen hervor. Aber das bedeutet selbstverständlich nicht, dass sich irgendwie aus einem Erdklumpen über Jahrmillionen irgendwann lebende Wesen auf dem Land entwickelt haben. Sondern Gott befiehlt der Erde, seinem Wort zu gehorchen. Und so schafft er durch sein Wort, aber mit der Erde, alle lebenden Wesen nach ihrer Art. Es war auch nicht nur eine Art von Tieren, die er erschaffen hat, aus der sich dann alles andere entwickelt hat. Nein, Gott schuf alle Arten von Tieren hier an diesem sechsten Tag durch sein Wort. Alle Landtiere in den unterschiedlichen Arten. Unter den Landtieren finden wir nun drei Hauptkategorien, die uns Gottes Wort hier nennt. Und die kann man dann in jeweils verschiedene Unterkategorien noch aufteilen. Doch die drei Hauptkategorien der Landtiere sind das Vieh, die Kriechtiere und die wilden Tiere. Bei Vieh oder Viehherden denken wir vielleicht als erstes an Rinder oder an Kuhherden. Aber mit diesem Wort sind nicht nur Rinder gemeint, sondern alle größeren domestizierten Tiere. Also der Begriff für Vieh kommt von dem Wort stumm oder zahm sein. Man könnte also übersetzen, die Stummen. Und gemeint sind damit alle Nutztiere, die sich willig dem Dienst des Menschen unterordnen. Die nicht nur brüllen und sich wehren und weglaufen, sondern die stumm und zahm sich dem Dienst der Menschen unterordnen. Das ist hier mit Vieh gemeint. Und ehrlich gesagt, ist diese erste Kategorie absolut atemberaubend. Als ich Als ich das gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, da dachte ich, das ist absolut faszinierend. Wisst ihr, was uns diese Einteilung sagt? Gott hat die Schafe und die Rinder und die Ziegen und die Esel und so weiter als Nutztiere geschaffen. Diese Einteilung als Nutztiere, als diese stummen, zahmen Nutztiere, haben sie von dem sechsten Schöpfungstag an, von dem Tag ihrer Schöpfung, haben sie diese Kategorie, diese Einteilung. Warum ist das so faszinierend? Warum ist das so bemerkenswert? Na, wir denken, das ist eine Errungenschaft des Menschen, oder? Wir Menschen, wir hätten aus einer Gruppe von Wildtieren über Jahrtausende lange Zucht die Tiere so domestiziert und so antrainiert und so für unseren Nutzen zu gewinnen geschafft, dass sie jetzt unser Vieh sind, dass sie jetzt zu unserem Nutzen gebraucht werden können. Wir rühmen uns doch selbst dafür. Dass wir diese Tiere mit all ihren herausragenden Qualitäten für unseren Dienst und zu unserem Nutzen gebrauchen können. Der Schöpfungsbericht sagt uns etwas anderes. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Sicher ist es wahr, dass der Mensch einige Qualitäten der Nutztiere verstärkt hat oder auch gefördert hat. Und dass durch Zucht und Training so einiges auch tatsächlich sich weiterentwickelt hat. Aber diese Tiere waren von Anfang an von Gott gezielt zu diesem Zweck geschaffen worden. War euch das bewusst? Gott hat das Vieh geschaffen im Hinblick auf den Menschen. Ich finde das spektakulär. Schafe zum Beispiel, die zu dieser Kategorie des Viehs gehören. Schafe sind sehr ängstliche Tiere. Sie lassen sich total leicht erschrecken und sie sind völlig wehrlos gegen eine ganze Reihe von Wildtieren, wie jetzt Wölfe oder Bären oder Löwen und dergleichen. Sie haben fast keine Mittel der Verteidigung. Wer hat Angst vor einem Schaf? Habt ihr euch schon mal ihre Klauen angesehen? Niemand hat Angst vor einem Schaf. Nun, sie sind wehrlos. Und dazu fehlt den Schafen auch ein wichtiger Instinkt. Sie sind nämlich nicht nur wehrlos, sie sind auch orientierungslos. Ziemlich orientierungslos sogar. Wenn sie von ihrer Herde getrennt werden, dann gehen sie ganz leicht verloren und verirren sich und finden nicht mehr zurück, weil sie nicht wissen, wo sie hergekommen sind. Sie können sich den Weg nicht merken. Und darum hassen Schafe es, alleine zu sein. Sie brauchen die Herde. Verwilderte Schafe, sie haben eine sehr geringe Überlebenschance. Sie sind tatsächlich und ganz offensichtlich so angelegt von Gott, dass sie einen Hirten brauchen. Dass sie den Menschen brauchen. Aber die Menschen, sie brauchen auch die Schafe. Oh, die Schafe sind von großem Nutzen für den Menschen. Ihre Wolle ist eine große Qualität für den Menschen. Und übrigens, die Wolle wird mit der Zeit am Schaf bedrohlich schwer. Und es zieht den Schmutz und die Insekten nur so förmlich an. Aber die Schafe, sie können das Fell gar nicht so gut selbst abstreifen, wie es andere Wildtiere tun können. Und dann kann es ganz leicht zu irgendwelchen Infektionen kommen. Und die Schafe, sie leiden selbst unter der Wolllast. Sie brauchen jemanden, der sie reinigt. Sie brauchen jemanden, der sie von ihrer Wolle befreit. Nun, das ist die typische Win-Win-Situation. Die Schafe, sie brauchen einen Menschen, der die Wolle abschert, und der Mensch, er kann die Wolle gebrauchen. Aus dieser Wolle stellen die Menschen gut isolierende Kleidung her. Interessanterweise hält die Schafwolle im Sommer kühl und im Winter warm. Alle Gemeindeglieder wissen, haben ein lebendiges Muster immer vor Augen. Es hält besser, es isoliert besser als alle synthetischen Materialien, die wir sonst in unserer Kleidung haben. Als alles, was wir bisher erfunden haben. Sie ist atmungsaktiv, sie ist feuerfest und sie wärmt sogar noch, wenn sie nass ist. Und auch die Schafsmilch und das Fleisch sind sehr nützlich für den Menschen. Wir erfahren schon von Anfang an, ja bei Abel, dem vierten Menschen, dass er Schafe hütete, dass er eine Schafherde hatte, dass sie von Anfang an lernten, die Schafe zu nutzen. Es war nicht ein Prozess über Jahrtausende. Nein, von Anfang an. Und dann erfahren wir von Abraham und Isaak und Jakob, wie die Schafherden zu einem Grundstock der Lebenserhaltung wurde. Offensichtlich war die Hauptabsicht Gottes bei der Erschaffung dieser sanften Tiere, dass sie dem Wohl des Menschen dienen sollen. Und ebenso die Kühe. Die Kuh scheint in besonderer Weise dazu bestimmt zu sein, den Bedürfnissen des Menschen zu dienen. Voll domestiziert lässt sich eine Kuh leicht züchten und kann fast überall da leben, wo Menschen leben können. Sie haben keinen großen Anspruch, sie fressen alle möglichen Pflanzen, die für uns scheinbar überhaupt keinen Nährwert haben. Ob kalt, ob warm, Kühe sind Vielfresser, aber sie fressen das, was wir Menschen nicht essen können. Gras und alles Mögliche an Wildkraut und Unkraut. Dieses Gras, was eigentlich nur aus Zellulose besteht, ist für uns ungenießbar. Die Redewendung ins Gras beißen bedeutet für einen Menschen nichts Gutes. Aber die Kühe, sie beißen ins Gras und ernähren sich dadurch. Sie haben ein extra Verdauungssystem mit vier Kammern in ihrem Magen, dass sie das Gras wiederkauen können. Sie machen dann Klumpen und bringen es wieder hervor und zermahlen es noch einmal. Und sie können es so zersetzen, dass sie tatsächlich aus diesem Gras, was für uns überhaupt keinen Nährwert hat, alles Mögliche Gute herausziehen können. Und sie produzieren Milch und Sahne. Und aus dieser Milch und aus der Sahne produzieren wir Butter, Käse, Joghurt und all die anderen Molkereiprodukte. Eine Kuh produziert durchschnittlich im Jahr über 5000 Liter Milch. So kann eine Kuh fast 60 Menschen versorgen. Kühe sind absolut nützlich. Und sie produzieren sogar bis zu 10 Tonnen Dünger im Jahr. Also sie fördern sogar auch die Landwirtschaft. Und von der Kuh kann fast alles gegessen werden oder zu Nahrungszwecken verwendet werden. Nicht nur das Fleisch, sondern sogar die Knochen und die Hufen werden zur Gelatineherstellung genutzt. Es gibt fast kein Abfallprodukt bei einer Kuh. Das Rindsleder ist brauchbar für alle möglichen Teile der Kleidung oder für Riemen und Gebrauchsgegenstände. Kühe waren über Jahrtausende die Motoren der Landwirtschaft. Wer hat denn den Pflug gezogen, um die Erde zu pflügen? Wer hat denn den Erntewagen gezogen mit all den vielen Früchten und den Korn? Kühe, Ochsen. All dieses Vieh, all diese Nutztiere, Esel, Pferde, Ziegen, Kamele, Schafe, Kühe, all diese vierbeinigen Herden und Nutztiere, sie sind dem Menschen zur Hilfe und zum Dienst geschaffen worden. Und das ist erstaunlich. Und das zeigt die Güte des Schöpfergottes. Er hat von Anfang an eine Kategorie von Tieren geschaffen für den Menschen. Die zweite Kategorie sind die Kriechtiere. Und damit sind gemeint die Landreptilien wie Schlangen, Echsen, Skorpione, krabbelnde Insekten wie Ameisen, Spinnen, Käfer und Weichtiere wie Schnecken, Maden und Würmer, als auch kleine Säugetiere wie Mäuse, Ratten, Eichhörnchen und so weiter. Diese kleinen, oft unscheinbaren Kriechtiere sind erstmal nicht von so augenscheinlichem Nutzen wie das Schaf oder die Milchkuh. Ja, bei so einigen Insekten, da gibt es unter den Menschen schon die Spekulation, vielleicht sind sie erst nach dem Sündenfall entstanden. Die kann man doch nicht als gut bezeichnen. Solch eine Spinne, die den Menschen oder zumindest den Frauen Angst macht. Oder so manches Kleinvieh, was irgendwie zu Schrecken oder zu Ängsten führt. Aber die Kriechtiere sind von absoluter Bedeutung für das gesamte Ökosystem der Erde. Zum Beispiel die Ameisen. So kleine Tiere. Aber Experten schätzen, dass die Ameisen in den unterschiedlichen Arten, in denen es sie gibt, etwa 10% allen lebenden Gewebes ausmachen. Das heißt, wenn man alle Ameisen auf eine Waage bringen würde und alle Menschen, die es derzeit gibt auf dieser Erde, auf die andere Seite der Waage, dann wären die Ameisen schwerer. Dann würden die Ameisen mehr wiegen als die Gesamtheit der Menschen. Unvorstellbar, oder? Und doch absolut wichtig. Die Ameisen dienen dem Wohl der ganzen Erde. Sie lockern mit den Würmern und Maulwürfen und anderen Kriechtieren den Erdboden auf, belüften ihn, machen ihn fruchtbar. Sie machen alle möglichen Erdarbeiten. Wenn die Ameisen sterben würden, würde das Ökosystem dieser Erde zusammenbrechen. Ja, natürlich, in der Küche oder im Kinderraum haben sie nichts zu suchen. Aber sie sind gut und nützlich für die Erde. Sie sind absolut wichtige Erdarbeiter und verrichten unvorstellbare Arbeit mit großer Betriebsamkeit und allergrößtem Fleiß auf dieser Erde. Maden, Würmer, Käfer. Manchmal werden sie die Müllabfuhr der Erde genannt. Sie räumen auf, sie sorgen dafür, dass Verwestes zerlegt wird. Sie bestimmen die gesamte Abfallwirtschaft in der Natur. Und das besser als die Abfallwirtschaft der Menschen. Es bleibt fast rückstandslos. Kriechtiere. Gott hat sie geschaffen zum Nutzen der Erde. Und schließlich erfahren wir von den Wildtieren. Wildtiere heißt hier übersetzt so viel wie das Lebende. Es meint das frei Bewegliche, das frei lebende Getier. Und damit ist der ganze Rest gemeint. Elefanten, Löwen, Bären, Wölfe, Affen, Füchse und so weiter. Alle Tiere haben ihren Beitrag in der Gesamtordnung der Erde. Jedes Tier der Erde liefert den Beweis für eine spezielle Planung. Jedes Tier verweist auf den Schöpfer, der alles mit Klugheit und Weisheit und größter Kreativität gestaltet hat. Keine Tierart gleicht völlig der anderen. Eine unfassbare Bandbreite. Es wurde einmal gesagt über Napoleon Bonaparte, dass er so geschickt war, dass er 6 Leuten gleichzeitig Briefe diktieren konnte, unterschiedliche Briefe. Und 6 Leute waren damit beschäftigt, die Briefe aufzuschreiben. Und er hat das so in seinem Kopf sortieren können, dass er nicht verwirrt war, dass er nichts durcheinander gebracht hat. Und 6 Leute gleichzeitig einen Brief schreiben konnten. Nun, was ist das gegen Gott? Der alle Arten der Tiere an einem Tag geschaffen hat. Und alle, nicht monoton, sondern alle haben Besonderheiten. Etwas, was sie unterscheidet von allem anderen. Individuelle Formen des Lebens, wie sie existieren, unterschiedliche Instinkte. Er hat sie alle geschaffen und sie alle haben all das, was nötig ist, um in ihrer Umwelt zu überleben. Und Gott sorgt für sie. Jede Art hat erstaunliche und besondere Fähigkeiten. Doch auf alle Tiere hat nur einer das Urheberrecht. Gott, der Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat das kleinste Kriechtier geschaffen und das stärkste Landtier. Er hat die Made geschaffen und den Elefanten. Es ist alles sein Werk. Gott hat alles Leben so geschaffen, dass es leben kann und er gibt allem Leben Speise. Vor dem Sündenfall waren scheinbar alle Tiere und auch der Mensch Vegetarier. In Vers 30 haben wir gelesen, aber alle Tiere der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben und es geschah so. Es gab am Tag der Schöpfung der Landtiere noch kein Fressen und Gefressenwerden. Es gab noch keinen Tod. Es gab in dem Sinne noch keine praktizierenden Fleischfresser. Möglicherweise hat Gott es schon so angelegt. Vielleicht hatte der Löwe schon Reißzähne. Denn Gott wusste, was kommen wird. Aber hier haben sie sich ernährt von grünem Gras. Und das ist auch das, was die Bibel uns nennt, wie es im Himmelreich sein wird. Der Prophet Jesaja, er schreibt im 11. Kapitel ab Vers 6, und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Gott hat Tiere und Menschen unterschiedlich geschaffen, doch er hat alle gut erschaffen und er erbarmt sich ihrer und er versorgt sie mit Speise. Er zeigt und demonstriert seine Güte. Er hat sie zu einem Zweck geschaffen und dieser Zweck ist gut und auch wenn so vieles gefallen ist und wenn wir selbst in Tierdokumentationen diese Grausamkeit und Tod und Blut und Leid sehen. So wissen wir doch, all diese Tiere, sie sind gut erschaffen worden und auch zu einem guten Ziel erschaffen worden. Und wenn der Herr wiederkommt und sein Reich aufrichtet und alles neu macht, ja, dann wird selbst die Tierwelt völlig erlöst werden. Nun, der zweite Punkt, die Lehren der Landtiere. Was lernen wir von den Landtieren? Können wir überhaupt was von den Landtieren lernen? Tatsächlich soll die Tierwelt uns eine Lehre sein. Neben all dem praktischen Nutzen, die Landtiere haben, und neben all dieser Faszination, dass sie uns hinweisen auf Gott, der sie geschaffen hat, sie sollen tatsächlich unsere Lehrer sein. Schaut einmal in Hiob 12, da lesen wir ab Vers 7. Aber frage doch das Vieh, und es wird dich lehren, oder die Vögel des Himmels, und sie werden es dir mitteilen, oder rede zu der Erde, und sie wird es dich lehren, und die Fische des Meeres werden es dir erzählen. Wer erkennt nicht an all diesem, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? In seiner Hand ist die Seele allen Lebendigen und der Lebensatem alles menschlichen Fleisches. Frage das Vieh und es wird dich lehren. Oder in Jesaja 1, Vers 3. Ein Rind kennt seinen Besitzer. Und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Die Tierwelt, sie soll uns Lehrmeister sein. Sie sollen uns lehren, den Herrn zu erkennen, den Schöpfer allen Lebens. Ja, und sie soll uns auch überführen von so mancher Sünde, von so manchem Hadern, von so manchem Ungehorsam. Darum, zum einen, der stumme Dienst des Viehs, diese erste Kategorie. Was lehrt uns der stumme Dienst des Viehs? Nun, es lehrt uns, erkenne deine Abhängigkeit. Mensch, wer du auch bist, erkenne deine Abhängigkeit. So wie die Schafe nicht autonom leben können, sondern angewiesen sind auf eine Herde und angewiesen sind auf einen Hirten, so bezeichnet die Bibel den Menschen. Ja, der sündige Mensch ist wie ein Schaf, das sich ohne Orientierung verirrt hat in seiner Flucht vor Gott. Der sündige Mensch, der natürliche Mensch, ist wie ein Schaf, der Gott dem Hirten den Rücken zugekehrt hat und damit hoffnungslos dem Tod entgegengeht. Warum? Wir Menschen sind abhängig. Wir sind nicht lebensfähig in uns selbst im geistlichen Sinne. Wir sind nicht unser eigener Gott und unser eigener Herr. So hat Gott uns geschaffen, dass wir ihn brauchen und dass wir ihm dienen sollen und dass wir ihm zur Ehre leben sollen. In Hesekiel 34 klagt Gott über das Volk, das sich von Gott abgekehrt hat, das die Sünde gewählt hat. Hier heißt es, sie zerstreuen sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. Sie zerstreuten sich und irrten umher, meine Schafe. Auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Das ist eine demütigende Wahrheit. Aber wir Menschen, wir sind wie Schafe, die sich verirrt haben und ohne einen Hirten sind wir verdammt. Ein Mensch ohne Gott ist wie ein verirrtes Schaf. Wir sind abhängig von Gott, unserem Schöpfer, der uns den Weg weist, der uns zum Ziel führt, der um uns sorgt, der uns schützt und erhält. Das Vieh lehrt uns diese Abhängigkeit. Rind und Esel kennen ihren Herrn. Wie ist es mit dir, Mensch? Kennst du deinen Schöpfer? Dienst du deinem Schöpfer? Oder reißt du frech dein Maul auf, im Trotz und in Rebellion gegen ihn? Aber schaut, dass der stumme Dienst des Viehs, er lehrt uns auch das Opfer Christi. Woraus bestanden die Opfer im Alten Testament? Nun, aus dem Vieh, aus diesen Nutztieren. Und es zeigt uns, Gott hat Anordnungen getroffen. Er hat Mittel gegeben, nicht nur zu unserem leiblichen Dienst, sondern zu unserem geistlichen Dienst. Nicht nur, dass wir leiblich leben können, sondern dass wir auch geistlich leben können, dass wir versöhnt werden können mit Gott, unserem Schöpfer. Gott hat seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, als einen Hirten für uns. Ich bin der gute Hirte, sagte Jesus in dieser Welt. Und er ist der, der das Verirrte sucht und rettet und erlöst. Und er ist es, der sein eigenes Leben hingibt für seine Schafe. Wie solch ein Opfer auf dem Altar. Das ist doch das, was Jesaja im 53. Kapitel so wunderbar schildert. Ich lese einmal ab Vers 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Hier ist die Rede von diesem Gottesknecht, diesen Hinweis auf Christus. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt und er beugte sich, und hört einmal, und er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Christus ist gekommen, um wie so ein stummes Nutztier alles zu erdulden, alles zu ertragen zu unserem Nutzen. Er tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm. Ja, er wurde wie das stumme Vieh, das willig dient und nicht rebelliert und nicht flieht und nicht aufbegehrt. Er tat seinen Mund nicht auf in Ungehorsam oder Trotz, sondern er trug unsere Last und unsere Sünde am Kreuz von Golgatha. Er wurde durchbohrt um unsertwillen. Ja, Christus ist das Lamm, das geschlachtet ward. Das Sündopfer für unsere Schuld. Oh, einen größeren Nutzen hat niemals jemand gegeben. Und darum ist es solch ein treffendes Bild, dass er sich hier als Lamm bezeichnet. Ja, Christus ist unser Lamm, der größte Nutzen über alles Vieh der Welt. Ist Christus das Lamm, das geschlachtet wurde für unsere Sünden, auf dass wir, die verirrten Schafe, zurückfinden zu dem Hirten unserer Seelen. Was lehrt uns die verborgene Arbeit der Kriechtiere? Nun, diese Kriechtiere, sie lehren uns, erkenne deine Vergänglichkeit und Schwachheit. Erkenne deine eigene Niedrigkeit. Wir Menschen, wir rühmen uns unserer Kraft, unserer Weisheit, unserer Stärke. Wir denken, wir sind die Höchsten. Und wisst ihr, geistlich gesprochen, sind wir kleiner als Kriechtiere. Und der sich am höchsten rühmt, wird doch eines Tages zur Speise der Kriechtiere. In Jesaja 14, da spricht Gott zu dem größten Herrscher seiner Zeit, dem König von Babylon. Ihr könnt euch niemanden vorstellen, der mehr Pracht und mehr Ruhm und mehr Macht hatte in dieser Zeit. Aber Gott, er prophezeit, ich werde dich stürzen. Und dann gibt Gott in seinem Wort ein Bild vom Totenreich. Und Gott sagt durch den Propheten Jesaja, im Totenreich wird man Folgendes sagen. Zu diesem König, der gestürzt wurde. Auch du bist kraftlos geworden. Wie wir. Du bist uns gleich geworden. In den Scheol, in das Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht und der Klang deiner Harfen. Maden sind unter dir zum Lager ausgebreitet und Würmer sind deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen. Doch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf den Wolkenhöhen, den Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Oh Gott, richtet die Hochmut des Menschen. der denkt, er könnte sich erheben über alle Vögel, über die Wolken, ja, über Gott selbst. In den höchsten Himmel hinaufsteigen und Gott, er wird ihn hinabsinken lassen zu den Kriechtieren unter der Erde. Der Mensch, er fühlt sich so stark und doch ist er vergänglich und schwach. Selbst der größte Herrscher der Erde kommt eines Tages unter die Erde und wird zur Speise für Maden und Gewürm. Kommt an den Punkt, wo er keine Kraft hat, sich gegen Würmer zu wehren. Ein Bild für das Gericht Gottes. Da, wo wir nicht neues Leben empfangen, durch Christus, da ist das tiefste Totenreich, ja die Hölle, unser Los, wo der Wurm nicht stirbt. Wir sind vergänglich und schwach und das betrifft uns alle. Und diese Erkenntnis sollen wir lernen. In Jesaja 41 ermutigt Gott aber das gedemütigte Volk, das gerichtet wurde, das bestraft wurde aufgrund ihrer Sünde, aber doch umkehrt zu Gott und die eigene Schwachheit erkannt hat und gemerkt hat, ich bin abhängig von Gott. Schaut, wie es hier heißt. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israel. Siehe, ich habe dich zu einem scharfen neuen Dreschschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Was für ein beeindruckendes Bild. Wie ein Wurm bist du. Aber was machen Würmer? Sie lockern den Boden. Und so kann Gott selbst das Schwache gebrauchen. Ja, gerade den Menschen, der seine eigene Schwachheit vor Gott erkennt. Der seine eigene Kraftlosigkeit und Niedrigkeit vor Gott bekennt. Und Gott sagt, dich Wurm gebrauche ich zum Dreschschlitten. Oh, nicht nur die Erde im Beet, nein, Berge werde ich mit dir dreschen. Oh Gott, er gebraucht die, die sich vor ihm demütigen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber er erbarmt sich des Demütigen. Und wenn wir uns demütigen und uns an dem Fleiß und der Arbeit der Ameise ein Beispiel nehmen und nicht nur das Hohe suchen und die menschlichen Ruhm, dann kann uns Gott gebrauchen, dann will er uns gebrauchen zu seiner Ehre. Aber dieses Kriechtier, es lehrt uns auch, die Erniedrigung Christi zu erkennen. Wir alle kennen Psalm 22, oder? Dieser wunderbare messianische, prophetische Psalm. Jesus selbst, als er am Kreuz hing, das erste, was er sagte, war ein Zitat dieses Psalmes. Es war nicht das erste, aber den ersten Psalm, den er hier nennt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den Anfang von Psalm 22. Und wenn wir diesen 22. Psalm lesen, dann ist es fast erschreckend, wie detailliert es beschreibt das Kreuzigungsgeschehen. Die Gewänder werden zerteilt und um sie wird das Los geworfen. Die Hände und Füße werden durchbohrt und Leute voller Verachtung spotten und lästern. Und in diesem Psalm, der so detailliert die Kreuzigung Christi beschreibt, da heißt es in Vers 6, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Jesus, er erduldete am Kreuz die tiefste Erniedrigung. Er, der tatsächlich auf dem Thron Gottes war, wie Babylons König es nur von sich selber pries, er, der tatsächlich Gott gleich war, die himmlische Herrlichkeit besaß. Er erniedrigte sich am Kreuz. Er wurde niedrig wie ein Wurm, wie das geringste Kriechtier. So wurde er verspottet, so wurde er behandelt, so hing er da am Kreuz zwischen Himmel und Erde. Und doch ist das der Punkt, der die ganze Erde durchwühlt hat, der alles auf den Kopf gestellt hat, der die Berge drosch, der alles eingeebnet hat, der alles verändert hat, ja, das ganze System der Erde erneuert hat. Denn am dritten Tag ist Christus auferstanden. Das Totenreich konnte ihn nicht halten. Oh, er wurde nicht der Verwesung preisgegeben. Er wurde nicht zur Speise von Maden und Würmern, nein, er ist auferstanden und lebt und hat den größten Triumph erfochten und er schenkt jedem ewiges Leben, der glaubt. Und nun noch zuletzt die freie Stärke der Wildtiere. Was lernen uns die Wildtiere? Zum einen lehren sie uns, lass dich nicht durch scheinbare Kraft zum Bösen verführen. Wir Menschen, wir fühlen uns so frei und so kräftig. Die Freiheit des Menschen wird überall gerühmt. Oh, was war das für ein glorreicher Gedanke in der humanistischen Welt, im Humanismus zu denken. Der Mensch ist frei. Und der Mensch ist fähig, selbst zu den größten Dingen. Und was ist diese Idee der Aufklärung? Der Mensch ist frei und vernünftig und kräftig und fähig zum allem Guten. Aber wisst ihr was? Die scheinbare Freiheit und die scheinbare Kraft, wie die Freiheit und Kraft eines Raubtieres, sie macht uns Menschen zu wilden Tieren und nicht zu vernünftigen Menschen. Seht doch in die Gesellschaft. Schaut euch mal an, die mächtigsten Menschen auf dieser Welt. Sie sind Raubtieren gleich. Scheinbare Freiheit und Kraft, sie birgt die Versuchung zur Sünde. Salomo, er schreibt in Sprüche 28, Vers 15, ein knurrender Löwe und ein gieriger Bär, so ist ein gottloser Herrscher über ein geringes Volk. Seht ihr, da wo jemand solch eine Macht erhalten hat, dass er sich überheben kann über ein Volk, über Menschen, die sich nicht wehren können, sind wir Raubtiere, die fressen und verderben. Böse und grausame Menschen, sie werden in der Bibel mit Löwen und Leoparden, mit Bären und Büffeln und Wölfen verglichen. Genauso die Irrlehrer im Neuen Testament, die stehlen und rauben wie Wölfe im Schafspelz, die nicht Leben erhalten, sondern Leben vernichten. Ja, der Satan selbst in seinem Stolz, er wird beschrieben als ein brüllender Löwe, der umhergeht und seht, wen er verschlingen kann. Der Stolz scheinbarer freier Macht macht den Menschen zu einem gefährlichen Raubtier. Selbst einige griechische Philosophen haben das erkannt. Paulus zitiert ja im Titusbrief. Sie sind alle faule Bäuche, wilde Tiere, Lügner. Der Mensch, der sich selber am höchsten rühmt, für am stärksten erhält, seine Freiheit propagiert, ist am weitesten entfernt, ein vernünftiges, hohes Wesen zu sein. Nein, er wird zum Raubtier. Die Sünde versucht den, der hoch von sich denkt und scheinbar alle Freiheiten hat, das zu tun, was sein verdorbenes Herz ihm vorschreibt. Da, wo keine Schranken sind, da, wo keine Fesseln sind, da, wo ein Diktator alle Macht und alle Freiheit hat, da wird er zum gefährlichsten Raubtier. Und das ist das Wesen von uns Menschen. Das steckt in unserem Herzen. Du denkst, das würde mir niemals passieren. Nun, es gibt so einige Experimente, wo in einer Gruppe von Menschen einfach nur einem Menschen mal mehr Freiheit und mehr Kraft gegeben wird als den anderen. Und es ist erschreckend, was dabei rauskommt. Erschreckend. Unsere Herzen haben diesen Hang zu einer sündigen Wildheit. Aber nicht nur das. Diese freie Kraft der Wildtiere, sie lehrt uns auch die Macht Christi, die Überwindermacht Christi. In Offenbarung 5, Vers 5, da wird die Macht Christi des Auferstandenen beschrieben als eine Löwenmacht. Einer von den Ältesten, er spricht zu Johannes, der das sieht, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Oh, hier ist eine Kraft, die alle andere Kraft des Viehs und der Kriechtiere bei weitem übersteigt. Hier ist eine Überwinderkraft. Christus, der Löwe, er hat überwunden. Christus, er ist der Herrscher, der seine Kraft und seine Freiheit nicht zur Sünde gebraucht, nicht zur Tyrannei, nicht zur Unterdrückung. Nein, er gebraucht sie zum Guten, ja zur Gerechtigkeit und zum Leben. Er kann die sieben Siegel öffnen. Weine nicht. Habe keine Angst. Fürchte dich nicht. Ja, es gibt viele Löwen in dieser Welt, vor denen wir uns fürchten müssen. Und die Tiere selbst sind wahrscheinlich das geringste Problem dabei. Es gibt viele Löwen, die umhergehen und brüllen und suchen, wen sie verschlingen können. Aber da ist ein Löwe, der ist mächtig zu überwinden. Alles, was uns bedroht und bedrängt, suche deinen Schutz nicht bei den Menschen, die brüllen und knurren wie Löwen und solch einen Eindruck machen und doch nur stolz die Menschen missbrauchen. Vertraue dich dem guten König an, Jesus Christus, dem Löwen, der überwunden hat, der von nichts zurückschreckt. Er, der den Sinn eines Lammes hat, das Lamm, das geschlachtet war. Er ist der Löwe, der überwunden hat. Weine nicht, fürchte dich nicht, vertraue dich diesem König an. Er ist unsere Stärke und unsere Hoffnung. Amen.